Ich fühle mich immer nicht ganz wohl, wenn ich dran denke, dass an einem Abend so ein langer Vortrag sein soll. Aber vielleicht so. Versucht bitte nicht, euch alles zu merken. Das braucht es auch gar nicht zu sein. Aber merkt euch den Satz oder den Gedanken, von dem ihr meint, der ist für mich. Dann ist es gut. Oder vielleicht spürt ihr, dass irgendetwas in euch ins Schwingen kommt. Und alles andere habt ihr vielleicht, wenn ihr hier rausgeht oder morgen oder übermorgen, vergessen. Aber das Schwingen eures Herzens, das behütet. Und in dem Schwingen eures Herzens sagt euch Gott sicher das, was er euch sagen möchte. Das Thema ist nämlich eigentlich sehr anspruchsvoll heute, das Herz Gottes. Der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal macht eine Gotteserfahrung. Und über diese Gotteserfahrung schreibt er später: Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten, der Gott Jesu Christi. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Größe menschlicher Seele. Freude, 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 Tränen der Freude, Jesus Christus. Hier spüren wir etwas durch. Gott, der sich erfahren lässt, ist nicht irgendein gedachter Gott und irgendein Menschen. Gedanke. Gott ist nicht irgendein höheres Wesen. Ja, ja, es wird schon irgendein höheres Wesen geben, sagen manche. Ja. Ist ein persönlicher Gott. Er ist ein Gott, den Menschen zugewandt. Er ist ein Gott mit Herz, der das Herz des Menschen berührt. Das ist unser Gott. Und wir möchten heute diesem Gott mit Herz unser Herz wieder ganz neu öffnen. Religion ist Herzenssache. Und wo sie das nicht mehr ist, da wird sie zur Last, die man eines Tages wegwirft. Ein Grund, warum das heute so viele tun. Mit einer komplizierten Spezialwissenschaft kann ich niemandem eine Lebenshilfe geben, Trost geben, Sinnfülle geben. Wenn das Herz nicht mehr den Ton angibt, dann passiert es, dass der Verstandesdünkel das Licht der Seele verdunkelt. Der Verstand muss Diener des Herzens bleiben und so zum Verstehen werden. Das heißt ganz konkret, erst die Gotteserfahrung. Und dann kann ich beginnen, mit dem Verstand das, was ich erfahren habe, einzuordnen. Erst die Erfahrung, dann das systematische Wissen. Wo die Erfahrung fehlt, wird alles zu Stroh. was wir heute brauchen, ist wieder eine Einheit von Theologie und Mystik. Das heißt, von Wissen und Erfahrung. Man hat in einer Zeit gestritten, ob das möglich ist, dass ein Theologe zugleich Mystiker sein kann. Und man sagte, nein, auf keinen Fall. Bis der Thomas von Aquin kam. Und Gott hat sich nicht an das Denkgebäude der Menschen gehalten. Und er war Mystiker und Theologe. Wir brauchen diese Einheit heute. Papst Paul VI. Sagt in seiner Enzyklika über die Evangelisation, die Welt hört heute nicht auf Gelehrte, sondern auf Zeugen. Und wenn sie auf Gelehrte hört, dann, weil sie Zeugen sind. Das heißt, weil sie in ihrer Lehre aus tiefer Erfahrung sprechen. Gott ist und bleibt ein Geheimnis, aber in der Herzensschau werden wir eins mit ihm. Schauen wir auf das Herz Gottes, auf das Herz des dreifaltigen Gottes. Gott hat ein Herz, das steht schon in der Bibel. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Gott ist die Liebe. Liebe ist Herz. Gott ist ganz Herz, weil er ganz Liebe ist. Stellen wir uns einmal kurz vor, ein Gott ohne Herz, das wäre einmal ein Gott ohne Glück und ohne Seligkeit. Und ein Gott ohne Herz, das wäre für uns Menschen eine Autorität, die erdrückend wird, die untragbar würde für uns. Aber Gott ist Liebe und Gott ist Herz. Ein Herz hat man für andere. Und ein Herz gibt sich hin und empfängt. Das ist das tiefste, innerste Wesen des Herzens. Es gibt sich und es empfängt. Gott, der die Liebe ist, muss rein vom logischen Denken her mehr persönlich sein. Denn zum Lieben braucht es ein Du. Gott muss dreifaltig sein. Und dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes ist da, um sich in Liebe eins machen zu können. Das heißt, das Ziel der drei göttlichen Personen ist, dass sie sich einander schenken können, dass sie ineinander sind, dass sie eins sind. Das ist wieder das Wesen der Liebe. Einander schenken und eins sein. Und in diesem einander schenken, in diesem Einssein ist jede Person Herz, empfangendes, schenkendes Herz. Darin liegt die ganze Glückseligkeit des dreifaltigen Gottes. Das ist das Herz des dreifaltigen Gottes. Schauen wir ganz kurz auf das Herz des Vaters. Es ist das Urherz, von dem alles ausgeht. Das heißt, der Vater hat alles und gibt alles, denn er ist Herz. Er ist reines Schenken, ganz Hingabe, ganz Zeugung. Der Ursprung des Sohnes und der Ursprung der gemeinsamen Liebe des Heiligen Geistes ist der Vater. Im Psalm 2 heißt es, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Das ist das Wesen des Vaters, das ist sein Herz. Heute, jetzt, in dem Augenblick, zeugt das liebende, sich schenkende Herz des Vaters den Sohn. Jeden Augenblick neu. Und dass wir hier sitzen und leben und zuhören können, ist, weil uns das Herz Gottes heute erschafft und in diesem Augenblick erschafft und jeden Augenblick neu erschafft. Durch den Sohn. Das ist das Herz des Vaters. Und dieses Herz ist ganz verborgen in Gottes Dreifaltigkeit, aber in dieser Verborgenheit, in diesem Herzen, vollzieht sich die ganze Macht des Lebens, die ganze Lebensfülle, weil von ihm alles, alles ausgeht. Und diese ganze Lebensfülle in einer vollkommenen Ruhe. Vielleicht haben wir das manchmal schon erfahren. Je ruhiger einer ist, desto machtvoller ist sein Tun. Dieses Herz des Vaters ist der Ort der Herrlichkeit, die der Sohn hatte, ehe die Welt war. Johannes 17, 5. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Seine Herrlichkeit im Herzen des Vaters. Vielleicht fällt uns schon etwas auf. Man kann vom Vater nicht sprechen, ohne vom Sohn zu sprechen und ohne vom Heiligen Geist zu sprechen. So sehr sind sie eins und so sehr gehört es zum Wesen des Vaters, sich hinzugeben, hinzuschenken, zu lieben, Herz zu sein. Dann ist es klar, dass der Sohn der einzige Weg zum Vater ist. Eins, wir sollen eins werden mit dem Sohn. Und der Sohn ist eins mit dem Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Herzen des Vaters, es sei denn durch mich, sagt Jesus. Erst wenn unser Wille, unser Eigenwille, sich ganz dem Willen Gottes eingefügt hat, ja, sich dem Willen Gottes gegeben, geopfert hat, das heißt, wenn unser Wille heilig geworden ist, wenn wir gewandelt und Gott geeinte Menschen geworden sind, weil unser Wille in den Willen Gottes eingegangen ist, erst dann haben wir Zugang zum Vaterherzen Gottes. Erst dann werden wir ganz tief hineingenommen in Gottes dreifaltiges Leben. Unser Ziel. Das Herz des Sohnes. Der Vater tritt aus sich heraus. Er schenkt sich ganz dem Sohn. Und der Sohn empfängt sich vom Vater und schenkt sich wieder dem Vater. Wir haben gesagt, in Gottes dreifaltiges Herz ist ein ununterbrochenes Schenken und Empfangen. Und im Sohn tritt der Vater aus seiner Verborgenheit heraus. Hinein in die Ordnung der Schöpfung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. In ihm wurde alles erschaffen, durch ihn und auf ihn hin. Er ist vor aller Schöpfung, schreibt Paulus im Kolosserbrief. Und im Sohn tritt der Vater aus seiner Verborgenheit durch die Erlösung. Johannes im 1. Kapitel, 17. Vers, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat uns Kunde gebracht. Oder Johannes 14, 9 sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Eine unverhüllte Offenbarung Gottes, die könnten wir schwache Menschen nicht ertragen. Sie wäre tödlich. Hätte Gott nicht selbst diese Hochspannung heruntertransformiert, hätte Gott nicht selbst sich unserem Herzen angepasst in der Menschwerdung. Er, das Wort Gottes, das Herz Gottes, ist Fleisch geworden. Und vielleicht habt ihr schon manchmal erfahren, wenn ihr im Gebet Gott sehr stark begegnet seid, wie sehr er sich immer noch zurücknimmt, damit wir schwachen Menschen ein bisschen was von ihm ertragen. Um die ganze Macht der Hingabe und des Schenkens Gottes überhaupt erträglich zu machen, ist Gott Mensch geworden. Er trägt, der Mensch gewordene Sohn Gottes, in sich diese Wucht des Gegensatzes aus. Er ist Gott und Mensch. Das trägt er in seinem Herzen aus. Und noch einmal die Wucht des Gegensatzes zwischen Gott und dem sündigen Mensch am Kreuz. Und am Kreuz gibt sich der Sohn in das Herz des Vaters zurück. Hier am Kreuz ist wirklich die höchste Form der Hingabe, die es in unserer Welt, so wie sie ist, überhaupt geben kann. Die Hingabe in einem totalen Dunkel. Immer noch die Hingabe in das Herz des Vaters. Jesus musste diesen Weg gehen in dieser Welt, weil er die vollkommene Hingabe in das Herz des Vaters gelebt hat. Das heißt gleich für uns einen Blick, da, wo wir überhaupt nichts mehr verstehen, wo wir meinen, wir sind im totalen Dunkel, da beginnt erst richtig unsere Hingabe in das Herz des Vaters. Da wird sie tief und echt. Und das Herz des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist geht hervor aus dem gegenseitigen Ja des Vaters und des Sohnes. Und er ist ihre Einheit, die Wirkkraft ihrer Einheit. Das heißt, dass das Glück des Heiligen Geistes das ist, nicht aus sich selbst zu sein, nicht für sich selbst zu sein und zu leben. Für ihn ist nicht das Ich und nicht einmal das Du wichtig, sondern das Wir, die Einheit, die Gemeinschaft in Gott. Daraus folgt wieder für uns, was ist Gemeinschaft und wann entsteht Gemeinschaft? Wenn Menschen nicht für das Ich leben, sondern für das Wir leben und sich da hinein schenken, dann werden die Menschen zum Herzen. Schauen wir noch ein bisschen mehr auf das Herz des Sohnes, des menschgewordenen Sohnes, auf das Herz Jesu. Wenn wir in der Bibel nach Stellen suchen, dann fällt etwas auf. Es wird sehr wenig direkt geredet vom Herzen Jesu. Im Grunde gibt es nur zwei Stellen, wo direkt vom Herzen Jesu gesprochen wird. Eine Stelle, Matthäus 11, 28 bis 30, wo Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So spricht Jesus von seinem Herzen, vom Herzen Gottes, gütig und demütig. Und die zweite Stelle ist, ich denke, dass Jesus da sehr deutlich von seinem Herzen spricht. Johannes 10, 11 bis 21. Ich nehme daraus nur einen kurzen Vers. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Ich bin der gute Hirt. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. So wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Hier spricht das Herz Jesu. Wenn wir in der Bibel weitersuchen nach dem Herzen Jesu, dann könnten wir jede Zeile und jede Seite nehmen. In all dem, was Jesus spricht, was Jesus tut, allein in der Art, wie er den Menschen begegnet, in all dem zeigt sich sein Herz. Es würde uns einmal gut tun, mit dieser Frage im Hinterkopf anzufangen, ein Evangelium zu lesen. Ich möchte sein Herz entdecken und sein Herz finden. Ein paar Beispiele. Jesus spricht vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. Er spricht vom Herzen des Vaters. Und es wird uns so offen. Oder wie geht Jesus mit der Sünderin um, mit der Ehebrecherin? Hier spricht sein geöffnetes Herz. Oder wie geht Jesus mit dem Zöllner Levi um, aus dem dann der Evangelist wird? Und er sagt in dem Zusammenhang, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. Hier spricht sein ganzes Herz. Oder wie geht Jesus mit den Kindern um? Oder die eine Stelle, Johannes 12, 1 bis 11, wo Jesus in Bethanien ist. Und Maria, die Schwester der Martha, gießt ein ganzes Gefäß voll Salböl auf seine Füße. Er lässt sich berühren von uns. Und die Leute verstehen die Sprache des Herzens nicht. Sie schimpfen über Verschwendung, sie reden von sozialen Verpflichtungen und sie merken gar nicht, dass die Sprache des Herzens eine ganz andere ist. Die spricht Maria. Liebe verschwendet sich. Und Jesus versteht diese Sprache des Herzens. Denn er ist Herz. Oder die vielen Krankenheilungen. Oder wie Jesus über Jerusalem weint. Wie Jesus weint über den Tod von Lazarus. Hier zeigt sich sein Herz. Und Johannes darf ruhen an seinem Herzen. Der Mensch darf ruhen am Herzen des Sohnes. Und der Sohn ruht am Herzen des Vaters. Und so sind wir wieder durch den Mensch gewordenen Sohn, mitten im dreifaltigen Herzen Gottes. Das ist das größte Geheimnis, das wir überhaupt sagen können. Und am allermeisten natürlich finden wir das Herz des Sohnes und offenbart sich das Herz Jesu am Kreuz. Manche Leute sagen, ja, wie soll ich an Gott glauben oder wie soll ich glauben, dass Gott mich liebt? Ich finde in meinem Leben nicht so günstige Dinge. Ich finde in der Welt und in meinem Leben nur Leid. Und ich verstehe dieses und jenes nicht. Stimmt, aber das Herz des Sohnes zeigt sich am allermeisten am Kreuz. Mehr, auch wenn es in der Welt, in meinem Leben noch so viel Leid und noch so viel Dinge gibt, die ich nicht begreife, mehr kann Gott, mehr kann selbst ein Gott seine Liebe nicht zeigen, als im geöffneten Herzen Jesu am Kreuz. Und dann kann ich nicht mehr zweifeln, dass Gott Liebe ist. Die Liebe Gottes zeigt sich deutlich und deutlicher geht es nicht mehr. Auf Golgatha, was Jesus getan hat am Kreuz, das konnte nur einer mit einem ganz großen Herzen tun. Und in seinem geöffneten Herz, da sehen wir die innerste Mitte des Erlösers, seine Liebe zum Vater und seine Liebe zu uns. Dieses geöffnete Herz Gottes, das sich zu uns Menschen hin nur noch verströmt. Unser Wohl und Wehe und unser Heil und Unheil liegt in der ganz freien Zuneigung oder Abneigung unseres Herzens für Gott. Immer. und auch heute. Aber darin liegt auch etwas sehr Tiefes verborgen. Abneigung schafft Trennung, ganz klar. Aber Trennung in der Liebe, das passt nicht zusammen. Liebe kann keine Trennung vertragen, kann nicht die geringste Trennung vertragen. Das geht gegen ihr Wesen. Liebe will nur Vereinigung. Wir könnten fast sagen, das ist ein widerwesentlicher Zustand, wenn der Mensch in seiner Abneigung Gott gegenüber Trennung schafft. Und diese Trennung, die gegen das Wesen der Liebe ist, die schmerzt. Die bringt Leiden, großes Leiden. Weil Gottes Natur Liebe ist, die zur Vereinigung drängt, auch mit den Menschen seiner Liebe, ist Trennung so furchtbar. Im Grunde das einzige Übel unserer Zeit. Aber der Schmerz liegt nicht nur auf Seiten des Menschen, der sich von Gott abgewendet hat. Der Schmerz liegt in einer ganz geheimnisvollen Weise auch auf der Seite des eigentlich nicht leidensfähigen Gottes, der in seinem innersten dreifaltigen Wesen nicht leidensfähig ist. Da dringt kein Leid ein, aber leidensfähig ist, wenn der Mensch die Trennung schafft zwischen Gott und ihm und die Liebe darunter leiden muss, weil sie Trennung nicht verträgt. Im Buch Wisse die Wege von der heiligen Hildegard sagt Gott zu ihr, Mensch, im Blute meines Sohnes habe ich dich gesucht. Das ist das Herz unseres Gottes. Und dieses Ärgernis des Kreuzes, die Unbegreiflichkeit ist eigentlich nur die Unbegreiflichkeit dessen, was Liebe ist. Was ist das, was Tiefste und das Innerste der Liebe? Dass sie sich preisgibt zugunsten eines anderen. Und die Preisgabe Jesu ist vollkommen. Die Mutter verschenkt zu haben am Kreuz, sich in die Verlassenheit des Vaters hineinzubegeben, macht den Sohn ganz arm. Das ist die äußerste Grenze des Schmerzes und die äußerste Grenze der Sühne erreicht. Er vermeidet sogar, ihn Gott Vater zu nennen. Das wäre noch ein Trost gewesen. Er sagt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott schreit vom Kreuz herab um Mitleid für seine verlorenen Kinder. Das Mitleid Gottes hängt zwischen Himmel und Erde. Die Barmherzigkeit Gottes. Vom Lateinischen misericordia, das heißt ein Herz haben für die Armen, für die Elenden, für die Sünder. Und dieses Mitleid Gottes hängt am Kreuz um die Herzen zu gewinnen, unsere Herzen. Gott, der alles hat, bittet um das, was er nicht hat, das Herz des Menschen, das, wenn das Herz des Menschen lieben soll, frei sein muss für die Entscheidung. Was den Engeln und Menschen verborgen war bis dahin, das schauen sie jetzt wie ein unvergleichliches Schauspiel. Das Königtum des Erbarmens Gottes am Kreuz. Damit Gott und Mensch wieder zu einer ganz tiefen Herzenseinheit finde. Jemand sagt, beginne mit dem Herzen zu denken und du findest mich. Ich möchte hier mal ganz kurz unterbrechen, vielleicht mit einem Lied, dann können wir danach wieder besser zuhören. Ja, nur mal das Herz Jesu am Kreuz durchstoßen ist. Seitdem ist für Engel und Menschen das Herz Gottes offenkundig geworden. Die Verehrung des Herzens Jesu geht seitdem. Ich möchte nur ein paar Stichworte sagen. Augustinus wird dargestellt mit einem flammenden Herz. Oder die Herz-Jesu-Mystik des Mittelalters. Oder in unserer heutigen Zeit. Pius IX. Führt das Herz-Jesu-Fest ein. Er schreibt eine Enzyklika, erbarmungsvollster Erlöser. Pius XII. Schreibt eine Enzyklika, schöpfet Wasser für das Herz-Jesu. Papst Johannes Paul II. Seine Enzyklika über das göttliche Erbarmen. Das heißt, in Zeiten großen Abfalls ist das Herz Jesu und das Herz Mariens als Zeichen und Weg zum Heil geschenkt. Zu bestimmten Zeiten bricht die Herzwunde Jesu am mystischen Leib Christi der Kirche offen auf. In ganz großen Gefahrenzeiten. Zum Beispiel Franziskus, als die Kirche total verweltlicht war. Wieder gleich in unserer Zeit, mitten im Ersten Weltkrieg 1915, haben die deutschen Bischöfe Deutschland dem Herzen Jesu geweiht. Und in ihrer Erklärung kommt: Der Ernst und die Not der Zeit drängt uns dazu. Und heute? Der Abfall der urchristlichen Länder ins Neuheidentum? Es scheint heute die Hölle los zu sein, aber nicht nur, sondern auch der Himmel. Die Scheidung und Entscheidung der Geister. Bischof Dr. Karl Braun hat an seine Priester geschrieben über das Herz Jesu und die Herz-Jesu-Verehrung. Und ich möchte ein paar Sätze euch daraus vorlesen. Geborgen im Herzen Jesu ist die ganze Kirche. Sie ging aus dem durchbohrten Herzen des Herrn hervor. Dort also ist ihr Ursprung und zugleich ihre Energiequelle, aus der unaufhörlich göttliches Leben in die Kirche fließt. Im Glauben daran, dass die Kirche bis in das Innerste des Herzens Jesu reicht, in diesem Glauben gründen Vertrauen zu ihr und Liebe und Achtung. Achtung und Gehorsam, die wir der Kirche schenken. Die Verehrung des Herzens Jesu Christi gibt uns jenen Tiefgang, der uns im kirchlichen Leben davor bewahrt, in einem Leistungs- und erfolgsorientierten Aktionismus aufzugehen. Und die vom Konzil geforderte Erneuerung vorrangig bloß in äußeren Dingen zu sehen. Und wir werden auch nicht dem Horizontalismus verfallen, das heißt jener rein innerweltlichen Grundeinstellung, welche die unsichtbaren Wirklichkeiten aus dem Blick verliert. Die Kirche kann nur von dort her erneuert und gekräftigt werden, von wo sie ausgegangen ist, nämlich aus dem Herzen des Herrn. Der Frühling der Kirche, von dem Papst Johannes der 23. spricht, wird von den Gläubigen mitbewirkt, die sich ganz von der Liebe des Herzens Jesu ergreifen lassen und aus seiner Gesinnung heraus leben. So weiter Bischof Dr. Karl Braun. Wo in der Kirche das Herz verloren geht, dort geht die Mitte verloren. Dort ist die erste Liebe verraten. Die Folgen davon sind katastrophal. Die Theologie wird eine Sache für Spezialisten, während das Volk verhungert. Das Herz des Studierenden wird durch eine Lehre ohne Herz nicht mehr warm. Und wie viele sind in den Seminarien beim Studium der Theologie erkaltet und vom Glaubenseifer abgekommen. Und am erkalteten Herdfeuer begannen Priester und Volk zu frieren. Wer das Herz Jesu kennt, dessen Leben wird verändert. Charisma ist nur über das Herz denkbar. Das heißt, Charismatiker müssen vom Herzen her Ergriffene sein, damit ihr Charisma echt ist. Wer das Herz Jesu kennt, dessen Glaube hält stand. Und er wird nie verzweifeln, weder an sich noch an der Welt. Und er wird noch glauben, wenn sein Glaube auch vom Menschlichen her keinen Halt sieht. Aber er kennt das geöffnete Herz des Sohnes. Wer das Herz Jesu kennt, der beginnt die Sünde zu meiden und der weiß wieder, was gut und was böse ist. Wer das Herz Jesu kennt, der beginnt selbst zu lieben und Herz zu werden. Er beginnt, Jesus nachzufolgen. Er beginnt, sich an Jesus, an sein geöffnetes Herz zu verschenken. In der Sehnsucht, nie mehr in der Liebe getrennt zu werden. Wer das Herz Gottes kennt, der gibt sich ganz dem Sohn, durch den Sohn, dem Vater. Und er ist eins mit dem Willen Gottes, ganz eins aus Liebe. Wer das Herz Gottes kennt, der liebt die Kirche. Gleich wie sie aussieht, stellvertretend für viele, die nicht oder noch nicht zum Herzen Gottes gefunden haben. Und er beginnt den Weg des Sohnes, den Weg der Sühne für viele. Wer das Herz Gottes kennt, der wird wie er, seinem Herzen gleich. Er wird zur Ikone Gottes. Was ist in meinem Leben so sicher, dass ich darauf leben und sterben kann? Sicher ist nur die Liebe Christi. Sicher ist nur das Herz, das geöffnete Herz des Sohnes. Paulus schreibt im Römerbrief, 8. Kapitel ab 35. Vers: Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.